Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Zwei große Krisen beschäftigen uns derzeit weltweit. Die Klimakrise und die durch die Corona-Pandemie entstandene Wirtschaftskrise. Nach Ansicht vieler haben wir weder die Zeit noch die Mittel, um diese Krisen nacheinander zu lösen. Sie fordern deshalb für die Wirtschaft ein Wachstums- und Investitionsprogramm, das beiden Herausforderungen gleichzeitig gerecht wird. Doch wie kann so etwas aussehen? Welche konkreten Gesetze, Vorgaben und Maßnahmen sind notwendig, um diese gewaltige Aufgabe erfolgreich zu meistern? Darüber spreche ich heute mit Dr. Patrick Reichen, Direktor und Geschäftsführer der Agora Energie, die als überparteilicher Think Tank den produktiven Gedankenaustausch von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft fördert. Im Sinne einer erfolgreichen Energiewende. Wie am Anfang jeder Episode möchten wir uns auch heute wieder bei einem Partner bedanken, der uns unterstützt und mit dem wir erfolgreich zusammenarbeiten. Heute ist das BayWa RE, der Full-Service-Anbieter für erneuerbare Energien. BayWa RE, Rethink Energy. Aber jetzt zu unserem Gast. Hallo, Herr Dr. Greichen.
Ja, hallo.
Was ist denn das Besondere an der Agora Energiewende?
Ja, wir sind hauptsächlich finanziert von Stiftungen und haben von denen eine wesentliche Aufgabe mit auf den Weg bekommen. Denkt darüber nach und führt Dialoge, wie die Energiewende zum Erfolg geführt werden kann. Denn es gibt nun mal keine Alternative, die zum Erfolg zu führen, wenn wir den Klimaschutzherausforderungen gerecht werden wollen. Mhm. Und das tun wir mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, diskutieren mit allen, die darüber Lust haben.
Auch überparteilich natürlich. Sie selber haben ja auch zwischen 2001 und 2012 Klima- und Umweltpolitik unter Kanzler Schröder und Kanzlerin Merkel mitgestaltet, zuletzt als Referatsleiter, und haben danach 2012 eben Agora Energiewende mit aufgebaut und leiten die Denkfabrik jetzt seit 2014 als Direktor und Geschäftsführer. Wenn Sie diese ganze lange Zeitspanne betrachten, können Sie dann mit der aktuellen Entwicklung der Energiewende eigentlich zufrieden sein?
Naja, wir bewegen uns schon in die richtige Richtung, aber nicht im Ansatz in der Geschwindigkeit, in der wir müssten. So, wir machen jedes Jahr wieder ein Stück mehr bei den Erneuerbaren. Wir steigen ein Stück aus der Kohle aus. Wir haben den Atomausstieg jetzt auch fast vollständig absolviert. Das sind nur noch 2 Jahre und dann ist er tatsächlich hinter uns gebracht. Aber die Geschwindigkeit, die wir bräuchten, um der Klimakrise tatsächlich Herr zu werden, die muss man im Grunde verdreifachen.
Ein Haupttreiber für die CO2-Emissionen auf der Erde sind natürlich schon auch Konsum und die Vorstellung, dass die Wirtschaft stets wachsen muss. Ist das eigentlich eine zeitgemäße Vorstellung? Können wir uns Wirtschaftswachstum angesichts der drohenden Klimakatastrophe noch leisten?
Na, wir können uns kein Materialwachstum leisten, weil das Material auf dieser Erde ist begrenzt. Aber Energie von der Sonne gibt es de facto unbegrenzt. Insofern können wir uns schon einen steigenden Energieverbrauch noch leisten. Und wenn man auf viele Gegenden der Welt guckt, in Afrika, in Südamerika, in Asien, da ist ja auch noch ein enormer Nachholbedarf, um auf ein Wohlstandsniveau zu kommen, wie wir es haben. Mhm. Insofern, so in einem klassischen BIP-Kontext, das Wirtschaftswachstum, das kann schon noch wachsen, aber es muss in den Bereichen wachsen, in denen es nachhaltig möglich ist.
Im Moment ist ja Wachstum eigentlich eher so in der Vorstellung für die Zukunft in weiter Ferne. Wir haben gerade die Corona-Pandemie und es geht eigentlich darum, wie können wir uns davon wieder erholen? Die Recovery-Strategie für die EU, wie müsste die aussehen, damit wir hier gleichzeitig noch für Klimaschutz sorgen und welche Chancen birgt sie vielleicht auch?
Ja, die EU hat ja jetzt, die Staats- und Regierungschefs haben sich auf ein großes Wachstum- und Konjunkturpaket geeinigt, das 1,5 Billionen Euro in den nächsten 7 Jahren umfasst. Das ist schon eine Riesensumme. Worum es jetzt geht, ist, dass dieses Geld in die richtige Richtung fließt. Und da wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten das Kleingedruckte verhandelt werden. Und da müssen wir dafür sorgen, dass das Investitionen auslöst, die auch gleichzeitig Klimainvestitionen sind. Dass das bei neuen Trassen, die gebaut werden, dann eben Bahntrassen sind. Und das ist bei der Sanierung von Häusern. All das erzeugt ja auch gleichzeitig Wachstum und Beschäftigung. Aber es hilft eben auch dem Klima. Und danach müssen wir suchen, dass dieses Geld immer so eine doppelte Dividende hat.
Die Verbraucher, die sehen vor allem auf den Strompreis. Ja, einerseits wollen wir weg von Kohle, Gas und Öl, andererseits steigt der Strompreis immer mehr. Bei dem Verbraucher ist dieser Gedanke manchmal noch nicht so richtig angekommen. Also zum Beispiel die Elektromobilität wird natürlich dadurch nicht unbedingt attraktiver. Was könnte da geschehen?
Wir haben vorgeschlagen, dass man den Strom tatsächlich billiger macht, denn das ist die Zukunft. Die Zukunft wird erneuerbarer Strom sein, den wir auch für Verkehr nutzen, auch fürs Heizen, auch für die Erzeugung von Kraftstoffen. Mhm. Insofern ist das natürlich erstmal auch eine Konjunkturmaßnahme, den Strom billiger machen. Wenn ich das dann in den nächsten Jahren, wenn sich die Wirtschaft erholt hat, refinanzieren will, dann mache ich das am besten über höhere Kohle, Öl und Gaspreise, also einen CO2-Aufschlag auf Kohle, Öl und Gas und gleichzeitig Strom billiger machen. Das ist die Richtung, in die es gehen muss.
Ist das dann schnell genug?
Das hat die Bundesregierung in Ansätzen jetzt auch tatsächlich umgesetzt. Mhm. Das soll zum 01.01.2021 kommen. Mhm. Aber ja, es sind 25 Euro die Tonne CO2, die die Bundesregierung da vorschlägt. Wir hätten das Doppelte gemacht mit 50 Euro. Und das ist im Moment sozusagen der Unterschied, glaube ich, zwischen dem, was sein könnte und sein müsste und dem, was sich die Politik traut.
Sie haben vorhin die vier Hauptbereiche des Energieverbrauchs schon genannt. Neben Wärme, Strom und Industrie spielt die Mobilität natürlich eine zentrale Rolle. Wie sehen Sie die Entwicklung der Autoindustrie, der Mobilitätswirtschaft in den nächsten Jahren, damit diese Ziele erreicht werden können?
Na, es ist ganz klar, der Weg ist in Richtung Elektromobilität. Mhm. Elektroautos sind effizienter, verbrauchen viel weniger Energie als ein normaler Verbrenner. Und zum Zweiten, den Strom kann ich erneuerbar herstellen. Mhm. So. Und damit kann ich den Verkehrssektor sauber machen. Mhm. Was natürlich noch eine Herausforderung ist, ist, dass wir die Reichweite und die Ladeinfrastruktur entsprechend aufbauen. Das ist aber im Grunde kein Problem mehr. Und wenn wir jetzt sehen, im Juli sind die Verkaufszahlen für E-Autos verfünffacht gegenüber den Vormonaten. Mhm. Wir sehen, dass jetzt auch die Leute gerne E-Autos kaufen wollen. Mhm. Und die deutsche Automobilindustrie hat da nur noch eine Chance, nämlich die Flucht nach vorn. Mhm. Festhalten an Diesel und Benzin ist so wie festhalten wollen an Kohlekraftwerken. Da wird man irgendwann von der Realität überholt.
Stichwort autonomes Fahren. Ich fahre ja ein Model 3, also ich bin dabei sozusagen. Und der Traum ist ja eigentlich, dass später die Flotte sozusagen von alleine fährt. Und heißt das, dass wir keinen öffentlichen Nahverkehr mehr brauchen künftig?
Na, ich denke, das wird sich miteinander verzahnen. Also der öffentliche Nahverkehr und sagen wir mal autonome Autos oder autonomes Carsharing oder autonome Autos, in denen dann mehrere Leute sitzen, das wird alles sozusagen ein integriertes System werden. Mhm. Wobei meines Erachtens das der übernächste Schritt ist. Mhm. Der nächste wird die Elektrifizierung sein. Bevor die autonomen Autos da wirklich massenhaft in den Städten rollen, müssen ja ganz andere Digitalisierung und IT-Strukturen hier aufgebaut worden sein. Da bin ich zuversichtlicher, dass das mit der Elektromobilität schnell geht als beim Thema autonomen Fahren.
Stichwort Wasserstoff. Viele glauben ja, dass einfach die Batterieautos noch nicht der entscheidende Punkt sind, sondern dass wir eigentlich Wasserstoffautos bauen. Haben Sie dazu auch eine Meinung?
Also das Thema Wasserstoffautos ist meines Erachtens für die nächsten 10 Jahre tot. Mhm. Wenn man sieht, was passiert, sind 2 Millionen E-Autos, die jedes Jahr gebaut werden. Und im Vergleich zu gerade mal 10.000 Wasserstoffautos, ja, da sieht man, welcher Markt Dynamik hat und welcher einfach nur stagniert. Und mit jeder Verdopplung der Batteriekapazitäten gehen ja da nochmal die Preise runter. Das heißt, die Wasserstoffautos werden diesen Vorsprung, den die batterieelektrischen Autos haben, nicht mehr einholen. Wasserstoff werden wir aber trotzdem brauchen. Mhm. Nur in der Industrie, in der Stahlindustrie, in der chemischen Industrie, zur Herstellung von Treibstoffen für den Flugverkehr, für den Schiffsverkehr. Mhm. Also es gibt viele Anwendungen von Wasserstoff, gerade in der Industrie, nur im Verkehr sehe ich es nicht.
Mhm. Jetzt haben wir über Mobilität und Industrie gesprochen. Wärme, also die Wärmewirtschaft oder auch die Bauwirtschaft spielt natürlich auch eine entscheidende Rolle. Was sind da die zentralen Forderungen der Agora Energiewende?
Wir reden im Grunde seit 20 Jahren davon, dass die Häuser saniert werden müssen. Und jetzt müssen wir es halt eigentlich mal tun. Die Sanierungsrate muss man mindestens verdoppeln. Und natürlich dann den Restwärmebedarf, den erzeugen wir dann erneuerbar. Das ist eigentlich allen klar. Und eigentlich ist die spannende Frage, wie kriegen wir es denn dahin, dass wir die Sanierungsrate erhöhen? Und das wird so ein Mix sein aus Förderung, die es jetzt schon auch gut gibt, aber eben auch Verpflichtung. Also jedem, der ein Haus besitzt, muss klar sein, bis 2050 muss ich das einmal angefasst haben. In den nächsten 30 Jahren werde ich einmal eine Tiefensanierung machen müssen. Entweder ich oder meine Kinder im Kern. Und darauf sozusagen muss man einen Sanierungsfahrplan für jedes einzelne Haus machen. Und der dritte Schritt wird sicherlich auch sein, dass wir das Ganze nochmal steuerlich besser fördern. Auch das ist jetzt angelegt von der Bundesregierung. Ab nächsten Jahr, 2021, gibt es die steuerliche Förderung. Muss mal gucken, wie gut das tatsächlich angenommen wird. Aber es muss ein Mix aus Fördern und Fordern werden, damit tatsächlich im Jahr 2050 jedes Haus einmal richtig durchsaniert wurde.
Sie haben jetzt ein paar Mal schon gesagt, das ist eigentlich klar und wir wissen schon lange, wie es gehen sollte. Sie selber sind ja ein alter Hase im Politikbetrieb. Sie kommen auch heute mit vielen Politikern zusammen und können mir vielleicht deswegen sagen, wieso? Was sind denn die Punkte, warum funktioniert es nicht in der Politik und was kann uns Hoffnung geben, dass es zukünftig vielleicht dann doch funktioniert?
Also die nüchterne Erkenntnis war ja bis vor anderthalb Jahren, war Klimapolitik kein wirkliches Thema, das auf den ersten Seiten der Zeitungen erschienen ist, das Top-Meldungen im Fernsehen hatte, bis Fridays for Future.
Ist das wirklich so, ja?
Das ist so, ja, ja. Und im Grunde sozusagen die Schüler, die aufgestanden sind, gesagt haben, das ist jetzt hier, 2050 ist nicht irgendeine ferne Zukunft, über die ihr da immer redet, sondern da sind wir so alt wie ihr heute. Die 16-Jährigen, die sagen, 2050 bin ich 46, kein Alter, ja, die haben natürlich da eine völlig andere Perspektive und konnten das auch mit einer ganz anderen Vehemenz vorbringen. Und insofern hat das viel geändert. Man sieht, dass seither Klima- und Energiepolitik immer unter den Top 3 der Themen ist, was die Bedeutung für die Bevölkerung angeht. Selbst jetzt in der Corona-Krise, als eine Umfrage war, worauf sollte sich die Europäische Union bei der Bekämpfung der Corona-Krise sozusagen fokussieren, war Klimaschutz sozusagen wieder an Nummer 1. Insofern ist das für mich der entscheidende Unterschied, wenn ich jetzt zurückblicke, ich mache jetzt auch schon 15 Jahre lang Klima- und Energiepolitik, dass wir jetzt im Zentrum der politischen Debatte angekommen sind. Und der Vorteil in gewisser Weise gegenüber jetzt Anfang der 2000er Jahre ist, wir haben alle Technologien, die wir brauchen. Wir haben Wind, wir haben Sonne, beides ist kostengünstig da. Die Batteriekosten sind gerade im Sinkflug und wir wissen, dass Wasserstoff die nächste große technologische Durchbruch ist, der kurz davor ist zu passieren. Und mit diesen vier Technologien, Wind, Solar, Batterien und Wasserstoff, haben wir 80% des Problems gelöst.
Könnte es deswegen dann jetzt klappen, weil normalerweise solche Entwicklungen immer daran scheitern, dass wenn die Menschen dann damit konfrontiert werden, dass sie auf was verzichten müssen oder dass es ihnen doch an den eigenen Kragen geht, dann sind sie dann doch immer wieder zurückgeschreckt, auch politisch vielleicht dann doch wieder die anderen gewählt, dass es jetzt vielleicht sogar ohne geht?
Ich denke, weil das gerade auch eine Zukunftsgeschichte jetzt ist und keine Verzichtsgeschichte, dass das tatsächlich jetzt auch dann einen Durchbruch kriegen wird. Also ich bin da zuversichtlich, dass das, gerade wenn man jetzt auch nach Brüssel guckt, die neue EU-Kommission mit Frau von der Leyen und Herrn Timmermans an der Spitze, die sind da ja glasklar. Die sagen, Europa hat nur dann eine Zukunft, wenn wir jetzt diesen European Green Deal auch tatsächlich durchziehen. Wir haben das zum klaren Priorität ihrer Präsidentschaft gemacht. Und was die in den letzten, es sind ja gerade mal 10 Monate, da schon alles in Brüssel angeschoben haben, das ist wirklich beeindruckend. Und insofern, wenn jetzt noch in den USA im November ein neuer Präsident dazukommt, dann ergibt sich da eine Dynamik, die mich sehr hoffnungsvoll stimmen wird.
Wie auch immer, wir brauchen für alle diese Szenarien auf jeden Fall viel mehr regenerative Energie. Und wie kann man den Ausbau dieser Energie beschleunigen?
Ja, wir können in Deutschland natürlich locker das Doppelte machen in der Solarbranche. Und bei Wind müssen wir wieder an die guten Jahre anknüpfen, die wir ja gerade nicht so lange her, 2017, 2016 hatten. Mhm. Insofern, das ist natürlich Arbeit. Mhm. Wir werden gucken, dass wir mehr Flächen zur Verfügung stellen für Wind und Solar. Aber es sind alles technisch keine unlösbaren Probleme. Mhm. Worum es geht, ist die Leute mitnehmen. Vor Ort muss man was davon haben, wenn Erneuerbare vor Ort gebaut werden. Und dann zügig nochmal überall eine Schippe drauflegen.
Alle sprechen von der dezentralen Energieversorgung. Da freuen sich ja vielleicht dann die großen Player nicht so, die ja auch wahrscheinlich mit bei Ihnen am Tisch sitzen. Wie kommt man da zurecht, also dass die das mittragen können?
Ja, aber die Großen konzentrieren sich ja auch auf große Solarparks. Mhm. Die Großen machen die Wind-Offshore-Parks. Mhm. Also das Thema ist so groß, dass da sowohl für die Großen als auch für die Kleinen jede Menge drin ist. Das ist ja auch wieder sagen wir mal, Positive daran. Wir reden über einen Wachstumsmarkt. Erneuerbare erzeugen. Das ist eine Branche, die wächst und da ist dann Platz für Große und Kleine.
Jetzt habe ich gerade vorhin wieder ein Interview gehört, wo es darum ging, dass vielleicht der Ausstieg aus der Atomkraft einen Schritt zu früh ist, dass man erst aus der Kohle aussteigen sollte, dann aus der Atomkraft wegen dem CO2. Wäre das eine bessere Lösung?
Der Ausstieg aus der Atomenergie ist ein jahrzehntelanger Konflikt in Deutschland gewesen, der dann jetzt einen Haken hinter dran bekommen hat. Ich kenne keinen Politiker, der das in irgendeiner Form anfasst. Und es gibt auch keinen von den Betreibern. Mhm. RWE oder E.ON wollen nicht ihre Anlagen weiter betreiben. Mhm. Die haben ja jetzt schon sozusagen drei Kreuze dahinter gemacht, dass sie das Endlagerthema erledigt und an den Staat übergeben haben. Mhm. Ja? Also die ganzen Probleme rund um Atom sind ja nicht weg, bloß weil wir jetzt auch ein Klimathema gelöst haben müssen. Und ich glaube, dass es eher gut tut, wenn da in 2 Jahren ein Strich drunter gemacht wird, weil dann der Kopf frei ist fürs Neue. Das war immer das Problem, dass solange sozusagen Atom und Kohle im Raum standen, als das sind die eigentlichen Energien, hat sich die Energiebranche auch noch nicht richtig auf das Neue eingelassen. Das ist jetzt anders. Die gucken jetzt alle nach vorn. Keiner will mehr in den Vergangenheitstechnologien investieren.
Damit das jetzt alles was wird und vor allem schnell, sind Sie sicherlich mit der Agora Energiewende in den nächsten Monaten sehr aktiv. Was sind da so die nächsten Schritte? Wie können Sie als nächstes die Entwicklung vorantreiben?
Wir planen eine große Studie, klimaneutrales Deutschland, wo wir beschreiben, was alles in den nächsten 30 Jahren sozusagen vor uns liegt, wie wir Stück für Stück nicht nur den Stromsektor, sondern natürlich auch Verkehr, Wärme und die Industrie CO2-frei machen. Und dann, was aus diesem Plan für die nächsten 30 Jahre eigentlich resultiert als Herausforderung für die nächsten 10 Jahre. Mhm. Denn das ist dann da, wo politikrelevant rauskommt. Was muss bis 2030 geschehen sein? Und dann ist der nächste Blick dann natürlich auf die nächste Legislaturperiode. Was schlagen wir den Politikern vor, was 2021 im Koalitionsvertrag drinstehen muss? Mhm. Egal, wer regiert, man hat dieses Problem vor der Brust und muss es lösen. Und wir wollen dazu Vorschläge vorlegen.
Glauben Sie, dass das sehr bedeutend sein wird, wer am Schluss regiert für die Energiewende? Oder glauben Sie, das werden alle machen müssen?
Also die entscheidende Vorgabe wird letzten Endes aus Brüssel kommen. Mhm. Wir werden jetzt ja, das war der Beschluss der Staats- und Regierungschefs, bis Ende diesen Jahres das 2030er Klimaziel für die EU erhöhen. Und dann muss der größte Mitgliedstaat Deutschland natürlich auch seine Anstrengungen verschärfen. Mhm. Anders ist ein europäisches Klimaziel gar nicht umsetzbar. Und dann kommt es wahrscheinlich sehr darauf an, macht man das mit Herzblut? Mhm. Will man das umsetzen? Oder ist das eher so ein sozusagen Pflichterfüllung, weil in Brüssel ist irgendetwas beschlossen worden? Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass das dann auch der Unterschied ist zwischen der proaktiven Politik 21 und einer, die nochmal eher im hinteren Geleitzug es irgendwie versucht umzusetzen.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Greichen, für dieses Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr Interesse noch daran haben, können Sie unter www.agora-energiewende.de zum Beispiel auf dem Agorameter sehen, welcher Strom auf welche Weise gerade erzeugt und verbraucht wird. Ich hoffe, dass Sie auch nächstes Mal wieder bei unserem Podcast dabei sind. Bis dann, Ihr Tobias Bücklein. Interessante Einblicke zu den Entwicklungen der Energiewende finden Sie übrigens auch in der von The Smarter E-Europe und dem Bundesverband Solarwirtschaft veröffentlichten Studie Energiewende im Kontext von Atom- und Kohleausstieg. Den kostenlosen Download finden Sie im News-Bereich unter www.thesmarter.de.